Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wir haben hier in 1. Korinther 13, ich bitte euch, dieses Kapitel aufzuschlagen, ein Spiegel. Paulus gibt uns eine Definition der Liebe, die meines Erachtens nicht übertroffen werden kann. Diese Definition ist wirklich vollkommen und zeigt uns, wie Gott ist und wie wir sein sollen. Wir lesen erstmal Kapitel 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass christliche Aktivitäten ohne Liebe null und nichtig sind. In diesen ersten drei Versen hat Paulus sieben große Dienste, die Christen leisten konnten, in ihrem extremsten Form dargestellt. Der hat übertrieben, damit er seinen Punkt macht. Und er sagte, selbst wenn ich einen Glauben habe, womit ich Bergen versetzen kann, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Und er hat da betont, dass ich bin nichts und ich habe nichts, wenn ich diene ohne Liebe. Und so das war die Predigt von letzten Sonntag. Wir haben gesehen, wie nützlos Dienst ohne Liebe sein kann. Und wir haben anhand der Pharisäer gesehen, was Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, die ein großes Opfer gebracht haben. Aber Jesus hat gesagt, euer Opfer ist Gott nicht akzeptabel. Er nimmt es nicht an. Und so da sehen wir, wie vergeblich es ist, den Herrn zu dienen ohne Liebe. Und das war der Inhalt von den Versen 1 bis 3. Und ab Vers 4 gibt Paulus uns ein Spiegel. Und wir können uns anschauen in diesem Spiegel. Wir sehen, wie Gott ist und wie Gott nicht ist in diese Definition der Liebe. Und das ist der erste Punkt heute, die Lieblosigkeit der Korinther. Denn Kapitel 13 befindet sich zwischen, logischerweise, zwischen Kapitel 12 und 14. Aber in Kapitel 12 spricht Paulus von den Geistesgaben. Und er spricht davon, wie sie verwendet werden sollen, dass sie zum Nutzen aller uns gegeben worden sind. Das haben wir in Kapitel 12, Vers 7 gesehen. In Kapitel 14 sehen wir, dass die Korinther diese Geistesgaben oder Gnadengaben zum Eigennutz angewandt haben und nicht zur Erbauung des Leibes Jesu Christi. Es ist erstaunlich, wenn wir hier in Kapitel 14 betrachten, dass Paulus 7-mal Erbauung oder erbaut diese Worte verwendet. In Kapitel 14 spricht er in Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, nicht anderen. Und er sagt, es soll nicht so sein. Und dann nochmal in Vers 5. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde was? Erbauung empfange. Also Paulus will betonen in Kapitel 14, dass die Gnadengaben uns zur Erbauung anderen Menschen gegeben worden sind. Nicht zum Eigennütz, nicht damit wir uns im Rampenlicht stellen können und Lob für uns gewinnen können. Dafür sind sie uns nicht gegeben worden. Und deswegen hat Paulus in Kapitel 13 gesagt, ich möchte euch einen besseren Weg zeigen. Ich möchte euch den richtigen Weg zeigen. Das ist der Weg der Liebe. Und hier in diesen paar Versen, in den Versen 4 bis 8, hat Paulus uns die Definition der Liebe gegeben. Und diese Definition ist vollkommen. Aber wir werden sehen, dass einige dieser 15 Eigenschaften drücken aus, was die Liebe nicht ist. Das heißt, 7 von diesen Aussagen sagen uns, was die Liebe ist. Und 8 von diesen sagen uns, was die Liebe nicht ist, was die Liebe nicht tut. Und heute werden wir nur die Eigenschaften betrachten, was die Liebe nicht ist, was sie nicht tut. Wenn wir diesen Text anschauen, Vers 4, dann lesen wir 2 positive Eigenschaften, nämlich die Liebe ist langmütig und die Liebe ist gütig. Und dann haben wir 8 Eigenschaften der Liebe, die uns sagen, was die Liebe nicht tut. Und das ist der Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich eine Definition der Selbstliebe. In Vers 4 sehen wir, sie neidet nicht. Das heißt, sie ist nicht eifersüchtig. Wir sehen auch, dass die Liebe prallt nicht. Das heißt, sie rühmt sich nicht. Wir sehen auch hier, sie bläht sich nicht auf. Das heißt, sie ist nicht arrogant. Wir sehen hier, sie benimmt sich nicht unanständig. Das heißt, sie ist nicht frech. Sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderer vor ihren eigenen. Sechstens sehen wir, sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht schnell oder leicht reizen oder provozieren. Wir sehen hier, sie rechnet Böses nicht zu. Das heißt, sie führt nicht Buch über die Übertretungen gegen sie. Sie hegt keinen Groll gegen Menschen. Die Liebe, sagt Paulus hier, ist nicht nachtragend. Und dann sagt er, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Hier ist wahrscheinlich die Schadenfreude auch damit gemeint. Und ich möchte euch an dieser Stelle fragen, diese 8 Dinge, die die Liebe nicht tut, oder die Dinge, die die Liebe nicht ist, was haben sie gemeinsam? Die Selbstliebe. Alle 8 diese Dinge, die die Liebe nicht tut, definieren vollkommen, fabelhaft die Selbstliebe. Wir haben hier in diesem Kapitel nicht nur eine klare Definition der Liebe, sondern auch eine klare Definition der Selbstliebe. Denn einer, der arrogant ist, einer, der das Seine sucht und so weiter, der liebt sich selbst. Und das ist, was wir heute betrachten wollen. Alle acht dieser Dinge, die die Liebe nicht ist, definieren vollkommen, was die Selbstliebe ist. Das heißt, wenn wir die Selbstliebe und Ich-Bezogenheit eines Menschen definieren wollen, dann wäre es unmöglich, sie besser zu definieren, als Paulus es hier getan hat. Hier haben wir eine vollkommene Definition der Selbstliebe. Wir haben ebenso eine Bloßstellung der Herzen der Christen in Korinth. Denn wie Leute, ihr kennt das bei Aldi, wenn es etwas im Angebot gibt, so Mittwoch früh, wie die Leute sich dort benehmen. Und so haben sich die Leute, die Christen in Korinth, sich benommen. Sie haben sich bemüht, durch ihre Gnadengaben in das Rampenlicht zu gelangen. Wenn wir den schrecklichen Zustand dieser Gemeinde betrachten, dann muss es uns nüchtern machen. Denn sie wird mit folgenden Worten in Kapitel 1 beschrieben. In Kapitel 1, Vers 2 hat Gott Folgendes über diese Gemeinde gesagt. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort dem Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also Menschen, die wiedergeboren sind, können sich so verhalten wie die Christen zu Korinth. Das heißt, dass auch wir unsere Gnadengaben aus Neid und eitler Ruhmsucht verwenden können. Die Korinther Christen waren wie die Pharisäer, die die Armen mit Posaunen gerufen haben, damit jeder sieht, dass sie Almosen den Armen geben. Sie wollten ihre Taten zur Schau stellen. Vieles, was Jesus in der Bergpredigt uns schildert, offenbart genau diesen Punkt, den Paulus hier in 1. Korinther 12 bis 14 machen will. Er will auch zeigen, wie nützlos alle Gnadengaben und Dienste in der Gemeinde sind, wenn sie nicht aus der Liebe zu Gott und den Menschen getan werden. Deswegen sagt Paulus uns achtmal in diesem Abschnitt, was die Liebe nicht tut. Und diese Beschreibung von den Dingen, was die Liebe nicht tut, beschreibt genau das, was die Korinther getan haben. Und das werden wir innerhalb des 1. Korintherbriefes heute sehen können. Jetzt wollen wir diese acht Eigenschaften der Selbstliebe genauer betrachten. Erstens, wir haben gelesen, sie neidet nicht. Neid ist eine große Krankheit, die das Herz eines Menschen vergiftet und ihren Besitzer so unangenehm macht wie saure Äpfel. Neid raubt uns die Freude und bewirkt Unzufriedenheit in uns, sodass wir nicht mal das genießen können, was wir haben. Wie beim Krebs gibt es unterschiedliche Stadien der Vergiftung. Manchmal ist Neid nur der Wunsch, etwas zu haben, was andere Menschen nicht haben oder was andere Menschen haben. Aber manchmal gibt es diese Stadien, wo man das haben will, was die anderen haben, und man wünscht sich, dass sie es nicht hätten. Ich habe ein Zitat hier von einem Mann namens Nathaniel Vincent, der hat in 1684 etwas veröffentlicht, A Discourse Concerning Love. Es ist auf Englisch geschrieben worden. Und ein Zitat von ihm ist in diesem Buch Mit Liebe leiten von Alexander Strauch zitiert worden. Und ich möchte diese Aussage, die in 1648 gemacht wurde, vorlesen. Wie höllisch ist doch die Laune eines neidischen Menschen. Das Glück und das Gute des anderen sind sein Elend und sein Leid. Auf die Tugend eines anderen Menschen schaut der neidische Mensch missgünstig. Und wenn ein anderer gelobt wird, bedauert er es so sehr, als hätte man dieses Lob von ihm genommen. Neid macht ihn zum Hasse seines Nächsten und zu seinem eigenen Folterer. Ich wiederhole dieses Zitat. Wie höllisch ist doch die Laune eines neidischen Menschen. Das Glück und das Gute des anderen sind sein Elend und sein Leid. Auf die Tugend eines anderen Menschen schaut der neidische Mensch missgünstig. Und wenn ein anderer gelobt wird, bedauert er es so sehr, als hätte man dieses Lob von ihm genommen. Neid macht ihn zum Hasse seines Nächsten und zu seinem eigenen Folterer. Der Mensch hat sich seit 1600 etwas nicht viel geändert, oder? Diese Definition trifft auch heute zu. Seitdem Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben, ist Neid unter uns als Krankheit. Das Verb neidet nicht hier in 1. Korinther 13 kann auch mit ist nicht eifersüchtig übersetzt werden. Dasselbe Wort in der Urschrift wird von Paulus in 1. Korinther 3,3 verwendet und ich möchte euch bitten, 1. Korinther Kapitel 3 aufzuschlagen. Hier wollte Paulus die Korinther zurechtweisen. Wir lesen ab Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn, und hier kommt das Wort, denn wo Eifersucht, das heißt Neid, und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Hier sehen wir auch dasselbe Wort in der Urschrift, hier als Nomen in unserem Text für heute, als Verb, wo es steht, neidet nicht, seid nicht eifersüchtig. Das heißt, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Und so in diesem Abschnitt sehen wir, dass Eifersucht auch zu Streit führt. Denn es steht hier, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Eifersucht ist die Herzenseinstellung und Streit ist das Ergebnis. Die Christen in Korinth haben Menschen wie Paulus, Petrus und Apollos gerühmt. Dort sagt Paulus, dass er froh war, dass er nur wenige unter ihnen getauft hat, wenn man den Text weiterliest. Und er sagte, ich bin froh, dass ich wenige unter euch getauft habe. Das ist eigentlich Kapitel 1. Warum? Weil sie haben ihren Wert in der Größe der Menschen, die sie getauft hatten, gesehen. Das heißt, wenn sie von Petrus getauft wurden oder von Apollos getauft wurden oder von Paulus getauft wurden, jeder hat gesagt, ja, aber der, ich bin sein Junge und der ist größer als Petrus. Und sie haben die großen Aposteln und Diener Jesu Christi zu der Zeit miteinander verglichen, und um sie selbst zu erheben. Und das ist, was Paulus sagt, das ist Nichtigkeit. Er sagte, wir sind nur Diener Gottes. Gott ist es, der etwas in euch bewirkt hat, nicht Paulus, nicht Apollos, nicht Petrus. Was macht ihr? Und er sagte, wir können das kurz lesen. Es steht am Ende von Kapitel 1, er sagte, Vers 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das war das Problem in Korinth. Ihre Herzen waren voller Eifersucht und das hat zu Streit geführt. Freunde, es war nichts anderes als nur Eifersucht und Neid, das König Saul gegen David wendete. Denkt an die Geschichte. Saul hatte Angst vor Goliath. Er war ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Eigentlich wäre er derjenige, der gegen Goliath kämpfen sollte, von der Größe her und von der Erfahrung her. Aber er hatte Angst und er ließ David gegen Goliath kämpfen. Seine Arbeit tun, ließ er David tun. Und als David diesen Feind besiegt hat und Saul einen großen Gefallen getan hat, die waren unterwegs wieder in die Stadt und die Frauen haben Folgendes gesungen. Saul hat seine Tausenden erschlagen und David seine, was? Zehntausende. Oh, das kam nicht gut an bei Saul. Von dem Augenblick an war David sein Feind. Und ich sage euch, Neid und Eifersucht, die zerstören eine Beziehung. Die sind zerstörerisch. Man darf sie nicht erdulden in unserem Gedankenwelt. Sobald der Herr uns in aller Gnade uns befähigt, das bei uns zu entdecken, dann sollen wir es sofort vor dem Thron der Gnade uns entfernen lassen. Wir müssen immer wieder den Herrn anflehen, dass er uns hilft, solche böse Gedanken von uns zu stoßen. Sonst werden wir wie Saul, König Saul sein. Zweitens in unserem Text sehen wir in 1. Korinther 13, es steht, die Liebe prallt nicht. Das heißt, sie rühmt sich nicht. Die zweite Eigenschaft der Selbstliebe ist das Prallen. Die Liebe rühmt sich selbst nicht, aber die Selbstliebe schon. Es steht in Sprüche 27, Vers 2 folgendes. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen. Ich lese diesen Vers vor. Gott sagt uns, es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Und das müssen wir zum Herzen nehmen, oder? Wie oft habe ich habe 4 Kinder, wie oft habe ich eins von denen gelobt und das andere sagte, ja, aber ich mache das auch. Ich tue das auch. Einem Kind sagst du, oh, das wie schön, dass du dein Bett heute Morgen gemacht hast. Ja, ich mache es aber jeden Morgen. Ja, so sind wir als Menschen. Jemand anderes wird gelobt und wir fühlen uns gezwungen, uns selbst zu loben in dem Augenblick. Sonst kommen wir zu kurz. Aber es steht in der Schrift, es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Freunde, wer andere liebt, ist mit dem Dienen zu beschäftigt, um sich selbst zu loben. Ich möchte, dass wir uns vorstellen, ein Künstler, der vielleicht auf eine Brücke sitzt und er hat sein, wie heißt das auf Deutsch, Horn, diese zum Malen, diese
Staffelei
darstellt und der guckt in die Ferne, vielleicht malt er ein Schiff oder etwas und er ist so intensiv dabei und er guckt auf das, was er malen will, dann guckt er auf seine Arbeit und er ist so vertieft in seine Arbeit, dass er nicht mal wahrnimmt, diese Zuschauer, die ihn umkreist haben und seine Fähigkeiten bewundern. Und sie stehen rings um ihn her und sie bewundern seine Fähigkeiten, aber er nimmt es nicht mal wahr, weil er so vertieft ist in seine Arbeit. Und so ist es bei Menschen, die dem Herrn aus Liebe dienen. Die sind so beschäftigt mit dem aus Liebe dienen, dass sie nicht mal die Anerkennung von anderen wahrnehmen können. Die haben keine Zeit dafür. So müssen wir sein. Drittens steht es hier, sie bläht sich nicht auf. Das heißt, sie ist nicht arrogant. Es ist leider so, dass Menschen, die voll von sich sind, Leitungspositionen suchen. Gerade solche Menschen wollen in der Leitung sein. Die wollen die Führer in der Gemeinde sein. Und aus diesem Grund ist es öfter so, dass in Ortsgemeinden die Leiter, solche Menschen in der Leitung sich befinden. Weil sie gerne im Rampenlicht stehen. Sie haben gerne das Sagen, weil sie arrogant sind und sie halten mehr von sich, als sie halten sollten. Deswegen hat Paulus in Römer 12, Vers 6 gesagt, dass jeder denke nicht zu hoch von sich selbst. Ich möchte ein paar Seiten aus diesem Buch mit Liebe leiten vorlesen. Ich habe euch dieses Buch mehrmals empfohlen. Wir zitieren dieses Buch auch in unserem Gemeindebrief zurzeit. Und ich möchte einen etwas längeren Abschnitt vorlesen. Unter dem Begriff Liebe bläht sich nicht auf, hat Alexander Strauch Folgendes geschrieben. In der Gemeinde von Korinth herrschte ein arroganter Geist. Und das war der Grund für viele Probleme. Arroganz ist das Gegenteil von Liebe, weil sie sich mehr auf die eigene Person konzentriert als auf andere Menschen. Arrogante Menschen, besonders religiöse, denken, dass sie besser sind als andere Menschen. Sie denken, dass sie mehr wissen, als sie es tatsächlich tun. Sie halten sich für frommer als andere und für begabter, als sie in Wirklichkeit sind. Sie sind blind für die eigenen offensichtlichen Sünden, persönlichen Schwächen und Irrtümer in der Lehre. Amy Carmichael sagte einmal, diejenigen, die zu hoch von sich denken, denken nicht genug. Das griechische Wort für arrogant kann buchstäblich mit anschwellen oder aufgeblasen wiedergegeben werden. J.B. Phillips gibt das in seiner Übersetzung treffend wieder. Liebe achtet nicht den aufgeblasenen Gedanken über die eigene Wichtigkeit. Mit anderen Worten, die Liebe hat keinen Minderwertigkeitskomplex. Diesen wichtigen Gedanken mussten die Jünger Jesu verstehen, weil zu ihrer Zeit viele fromme Führer stolz und überheblich waren. Ein überheblicher Pharisäer betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Im Gegensatz dazu verbot Jesus seinen Jüngern ausdrücklich jede Art der Selbstvergötterung. Er zitiert Matthäus 23, die Verse 11 bis 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Demut im Geist und nicht Arroganz ist das Kennzeichen der Nachfolge Christi. Arroganz ist nicht ein Charakterzug Christi, sondern des Teufels. Auch Jonathan Edwards machte die weise Äußerung, hier ist ein Zitat von Jonathan Edwards: Nichts bringt den Christen so außer Reichweite des Teufels wie Demut. Ich wiederhole: Nichts bringt den Christen so außer Reichweite des Teufels wie Demut. Das heißt, die Demut schützt uns vor den Angriffen des Teufels, weil er benutzt unser Stolz, um uns zu verführen. Er benutzt die Eitelkeit und die Selbstliebe, um uns in die Irre zu führen. Ich zitiere Alexander Strauch weiter. Ein weiteres Beispiel für einen arroganten Gemeindeleiter, der sich für ein hohes Tier hielt, ist im Neuen Testament Diotrephes. Und hier zitiert er aus 3. Johannes, die Verse 9 bis 10. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Diotrephes war dermaßen überheblich, dass er den geliebten Apostel Johannes kritisierte und nicht auf ihn hören wollte. Er beschimpfte Menschen, die eine andere Meinung hatten, verbreitete eine Atmosphäre der Angst innerhalb der Gemeinde und bestand auf seinem Willen. Er baute die Menschen nicht auf, sondern er schränkte sie ein. Er förderte nicht die Einheit, sondern die Spaltung. Er war kein demütiger und dienender Leiter. Er wollte seinen Dienst in der Gemeinde nicht mit seinesgleichen und Kollegen teilen wie Paulus. Er lehnte göttliche Korrektur und Zurechtweisung ab. Sein Herz zeigte vor Gott keine Reue und seine arrogante Haltung spaltete die Menschen und schadete der Gemeinde. Diotrephes war, wie Paulus es ausdrückte, ein tönendes Erz und eine schallende Zimbel. 1. Korinther 13, 1. Er führt fort: Die Liebe ist demütig und bescheiden. Der Charakter der Liebe ist das Gegenteil von Arroganz. Liebe ist sich selbst und anderen gegenüber demütig und bescheiden. Der Geist der Liebe sagt: Sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Römer 12, 16. Petrus ermahnte die Ältesten der Gemeinde: Umkleidet euch mit Demut. 1. Petrus 5, 5. Paulus erinnert die Ältesten in Ephesus daran, dass er dem Herrn mit aller Demut diente. Apostelgeschichte 20, Vers 19. Demut gehört zur Geisteshaltung eines Dieners. Demut macht einen christlichen Leiter lernfähiger und bereiter, konstruktive Kritik anzunehmen. Demut befähigt den Leiter zur Teamarbeit und zum besseren Umgang mit dem Versagen und den Sünden anderen Menschen. Demut macht den Menschen friedlicher und bereitwilliger, sich anderen zu unterwerfen und nach einem Streit sich schneller zu versöhnen. Ohne Demut kann man kein christusähnlicher Leiter sein. Da sehen wir anhand dieses Zitat von Alexander Strauch, wie wichtig es ist, dass wir demütig sind. Paulus führt fort in 1. Korinther 13 und sagt, die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Was meint er mit unanständig? Der meinte, die Liebe ist nicht frech. Ich habe euch mehrmals schon die Geschichte erzählt. Ich erzähle sie noch einmal heute von meinem Schwager, der auf einem Feier war. Und das, es gab diese Schale von Spargel. Und er hat sich schon darauf gefreut. Und er stand hinter einer Frau in dieser Schlange. Und die Frau war dran und sie hat sich bedient am Spargel. Aber sie hat nicht nur ein paar davon genommen, sie hat ihr Messer genommen und allen Spitzen abgeschnitten und allen Spitzen auf ihren Teller geschoben. Und dann guckte sie meinen Schwager an und sagte, ich mache nur die Spitzen. Oh, das ist, was soll sowas? Das ist eine Frechheit. Das ist, was mit unanständig gemeint ist. Wenn ihr eine Definition von Unanständigkeit haben wollt, das ist es. Sie war unanständig. Ich muss immer wieder grinsen und lachen über diese Geschichte. Die ist wahrscheinlich erfunden, aber sie trifft genau zu von einer alten Dame, die ihr schönen neuen Mercedes parken wollte. Und sie sitzt und wartet geduldig, ihr Blinker ist an, bis ein älterer Herrn seinen Parkplatz verlässt. Und der ist gerade weg aus dem Parkplatz und sie will da reinfahren und einen jungen Mann mit so einem ganz nagelneuen BMW Cabriolet ist zu schnell und fährt schnell da rein. Und er steigt aus, schließt ab, guckt die alte Dame an und sagt, ja, das ist, was man machen kann, wenn man jung und schnell ist. Und dann zu seinem Erstaunen hat er gesehen, wie sie ihr Auto in Rückwärtsgang gesetzt hat, kurz rückwärts gefahren ist, wieder im ersten Gang und voll in sein Auto reingefahren ist. Und der brüllte sie an und sagte, was machen Sie da? Sind Sie verrückt? Und sie sagte, tja, das ist, was du machen kannst, wenn du alt und reich bist. Ja, wir lachen über so eine Geschichte und auch zurecht. Aber wir benehmen uns auch manchmal unanständig, nicht wahr? Manchmal muss ich ganz früh morgens nach Berlin. Und dann, ich will nicht für einen Parkplatz bezahlen. Also ich versuche auf diesem VW-Parkplatz, wo es kostenlos ist, zu parken, gegenüber vom Bahnhof da in Wolfsburg. Dann fährst du da rein und da sind zwei oder drei von euch. Wir kreisen rum da und lauern auf einen Parkplatz, dass einer beim Schichtwechsel rausfährt. Und mein Zug fährt gleich und ich suche. Und Mensch, ich hoffe, dass der andere nicht schneller als ich bin. Und ich muss sagen, wir sind nicht immer anständig in unserem Benehmen. Es war eine Frechheit, wie die Korinther sich beim Herrn mal benommen hatten. In 1. Korinther 11 haben wir schon gesehen, was Paulus über ihr Benehmen beim Feiern vom Herrnmahl gesagt hat. 1. Korinther 11, Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch seid. Und zum Teil glaube ich es. Vers 20, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht das Herrenmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Und so sehen wir hier, dass die Christen zu Korinth unanständig waren. Die Reichen konnten früher dahin gehen. Die anderen mussten erst arbeiten, kamen erst später zur Versammlung. Und als die ankommen, die anderen waren schon satt. Und manche waren sogar betrunken. Und die, die nichts hatten, saßen da und haben zuschauen müssen, wie die anderen gegessen haben. Und sie hatten nichts mehr essen. Und Paulus sagt, was soll das für ein Benehmen sein? Das ist nicht die Liebe. Und so, wir sehen nochmal, dass Paulus, was in 1. Korinther 13 zur Korrektur geschrieben wurde, und das an eine Gemeinde, die alle Gnadengaben besaßen, wie es in 1. Korinther 1, Vers 7 steht. Er sagt, es gab keinen Mangel an Charisma, an Gnadengaben in dieser Gemeinde, aber offensichtlich sehr viel Mangel an der Liebe. Fünftens sagte Paulus, die Liebe steht, sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie stellt die Bedürfnisse und Wünsche anderer vor ihren eigenen. Ihr kennt sicher den Spruch, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Ja, so sind wir Menschen. Ich habe meine Kinder nie beibringen müssen, wie sie ein Spielzeug aus der Hand eines anderen Kindes reißen sollten und sagen, meins, das ist meins, damit darfst du nicht spielen. Das habe ich meinen Kindern nie beibringen müssen. Aber wie sie Spielzeuge teilen müssen, das musste ich ihnen beibringen. Wir werden in der Bibel aufgefordert, die in uns wohnende Sünde, das Fleisch, die Begehren des Fleisches. Das sind verschiedene Begriffe, die für die sündige Natur verwendet werden in der Schrift. Aber wir werden aufgefordert in der Bibel, diese böse Natur zu überwinden. Und das können wir nur mit der Hilfe Gottes tun. Aber Gott hat uns ausgerüstet. Und an dieser Stelle möchte ich kurz die Ehen ansprechen in unserer Gemeinde. Wenn eure Ehe nicht gut ist, dann habt ihr selber Schuld dran als Christen. Denn Gott hat uns alle ein neues Herz geschenkt. Der hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und wenn wir bereit sind, 1. Korinther 13, zu Hause, in unserer Beziehung zu unseren Frauen und zu unseren Ehemännern, anzuwenden, dann können wir ein Stück Paradies auf Erden erleben. Also denkt bitte daran, wenn eure Ehe nicht so ist, wie ihr es gerne hätten, dann hört auf die Schuld der anderen zu schauen und schaut euch selbst an im Spiegel Gottes, hier in 1. Korinther 13, und fangt an, so zu handeln, wie wir hier aufgefordert werden. Und ich sage euch, die Hartherzigkeit, und das ist der Grund jeder Scheidung, sagte Jesus in Matthäus 19. Er sagte, die Hartherzigkeit wird verschwinden. Sie macht langsam verschwinden, aber sie wird verschwinden, wenn ihr anfängt, das zu tun. Es ist wichtig, dass wir begreifen, was hier gesagt wird. Sie sucht nicht das Ihre. Denn ich denke, als Christen, wir leiden nicht so sehr unter Neid wie unter diese Eigenschaft der Selbstliebe. Denn die meisten Ehen gehen nicht auseinander, weil ich gewisse Eigenschaften in meiner Frau oder die Frau in ihren Mann beneidet. Meistens haben wir diese Dinge geschätzt und deswegen haben wir sie auch geheiratet. Das Problem ist, dass jeder ist so mit sich selbst beschäftigt, dass er die Bedürfnisse der anderen nicht sehen kann. Wir wandeln wie im dicken Nebel. Kennt ihr das? Ja, wenn der Nebel so dick ist, dass man kaum 50 Meter vor sich sehen kann beim Fahren. Und so gehen wir durch das Leben. Wir sind so beschäftigt mit unserem Vorhaben. Ich muss um Punkt 7 Uhr zur Arbeit sein. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Ich habe meine To-Do-List. Ich muss alles erledigen heute. Und jeder andere ist verpflichtet, mir damit zu helfen. Dazu sind Sie berufen. Und wir haben kein Verständnis für die Ziele und Wünsche und das Vorhaben von anderen. Und deswegen gehen Ehen auseinander. Weil man einander nicht liebt. Man sucht das, was mir gefällt und was für mich wichtig ist. Aber man verschwendet keine Gedanken an was für die anderen wichtig ist. Deswegen hat Paulus uns, und ich bitte euch, Philipper 2 aufzuschlagen, zwei große Beispiele von der Liebe gegeben. Er sagte, wir sollen wie Jesus sein und dass wir wie Timotheus sein sollen. Philipper, Kapitel 2. Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennütz oder eitle Runsel tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder, und hier ist das, was wir in 1. Korinther 13 gerade gelesen haben, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und dann sagt er, wie Jesus, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und so er sagt, wir sollen sein wie Jesus. Und was hat Jesus in Lukas Kapitel 19 gesagt? Der hat in Lukas Kapitel 19 Vers 10 gesagt, er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und es zu retten. In Johannes 5 Vers 17 hat Jesus gesagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Der ist unter Feuer gekommen, weil er am Sabbat immer wieder geheilt hat. Und er sagte, mein Vater arbeitet jeden Tag. Der hat nicht nach dem sechsten Tag, wo er alles geschaffen hat, aufgehört zu arbeiten, zu wirken. Denn er ist dabei, Menschen zu retten. Und wir vergessen immer wieder, Menschen zu retten ist Gottes Geschäft. Jesus hat über seinen Vater, wie gesagt, Folgendes gesagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. In Johannes 9, Vers 4, unmittelbar bevor Jesus den Blindgeborenen geheilt hatte, hat er Folgendes gesagt. Wir, ich weiß, manche Übersetzungen sagten ich, aber ich glaube, das ist die bessere Übersetzung, wie in der Elberfelder. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Warum hat Jesus das gesagt? In Matthäus 20, Vers 28 hat er gesagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie ich vorhin gesagt habe, Jesus sagte, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Freunde, Menschen zu retten ist Gottes Geschäft. Der ist am Wirken. Der ist dabei, Menschen zu erretten. Und Gott will, dass wir seine Mitarbeiter sind. Deswegen betont Paulus so sehr den Zweck der Gnadengaben. Sie sind nicht zum Eigennutz uns gegeben, sondern zum Nützen aller. Wir haben schon gesehen heute Morgen in Kapitel 14, wie es betont wird, dass sie zur Erbauung der Gemeinde gegeben worden sind. Und ich sage euch, unsere Freude muss mit der Freude Gottes verbunden sein. Stellt euch vor, dass euch etwas passiert, was Johnny Erickson Tade passiert ist. Sie ist vom Boot ins Wasser gesprungen, ein junges Mädchen, und hat diesen Stein unter der Wasserfläche nicht gesehen. Und ihr Genick wurde gebrochen. Und sie, wie heißt Quadriplegia auf Deutsch? Wie heißt Querschnittsgelähmt? Seitdem. Now, wie würdest du darauf reagieren, wenn das dir passieren würde? Ich sag's dir, wenn es dein Ziel im Leben ist, so viel Spaß wie möglich zu haben und alles zu genießen, was du genießen kannst in diesem Leben, dein Leben ist vorbei an der Stelle. Du wirst so frustriert und so verbittert sein, du wirst nur mit Gott schimpfen können, Gott, warum liest du sowas in meinem Leben zu? Aber bei Johnny ist es anders. Sie dient dem Herrn. Sie hat einen großen Dienst bis jetzt geleistet in ihrem Leben für den Herrn. Warum? Weil sie hat verstanden, Gott ist dabei, etwas zu tun. Und ich möchte diese Freude haben, sein Mitarbeiter zu sein in diesem Leben. Und wenn wir so denken, kann nichts uns frustrieren. Unsere Pläne können vom Teufel und von den Auswirkungen des Sündenfalls in diesem Leben nicht verhindert werden. Warum? Weil Gott nicht verhindert werden kann. Er hat sich vorgenommen, alle seine Auserwählten zum Glauben zu führen und sie in das Bild Jesu Christi zu verwandeln. Und wir dürfen mit ihm zusammenarbeiten. Aber das kann nicht passieren, wenn jeder an sich denkt. Sechstens lesen wir hier, sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht reizen oder schnell provozieren. Das Wort hier für erbittern in der Urschrift, soweit ich weiß, kommt nur noch an einer Stelle vor. Und das ist, wo Paulus in Athen war, in Apostelgeschichte 17. Und es steht da, während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voll Götzenbilder sah. Das heißt, er wurde provoziert, er wurde erbittert und ergrimmt, weil er gesehen hatte, dass Gott die Ehre nicht bekommt, die ihm zusteht. Da wird das Wort im positiven Sinne verwendet. Wir sehen, dass es Paulus gekränkt hat, dass Gott die Ehre nicht bekommt, die ihm zusteht. Aber hier geht es darum, dass wir zu leicht provoziert werden, dass es zu schnell kommt, dass wir, wie sagt man das auf Deutsch, jähzornig sind, dass wir sehr leicht einfach gekränkt werden. Wenn morgen früh wir unsere Ruhe nicht haben, wenn etwas dazwischen kommt in unserem Rhythmus oder sonst was, sind wir auf einmal nicht mehr gut gelaunt. Oder wenn jemand etwas uns tut, sind wir sofort, reagieren wir sofort drauf. Aber die Bibel steht, dass die Liebe deckt die Sünde nicht zu. Sie deckt die Sünde zu. Sie rechnet nicht Böses an. Das ist der siebte Punkt hier. Sie rechnet Böses nicht zu. Das heißt, sie führt nicht Buch über die Übertretungen gegen sie. Das heißt, sie hegt keinen Groll gegen Menschen, die oft gegen sie gesündigt haben. Ich sage euch, nichts zerstört eine Beziehung schneller, als wenn Menschen Buch führen über die Sünden, die gegen sie getan werden. Hier ist das Nachtragen gemeint. Paulus sagt uns hier, dass die Liebe nicht missgünstig ist. Sie ist nicht nachtragend. Wer Buch führt, kann nicht vergeben. Und das ist das Problem in vielen Ehen. Etwas ist getan und man findet keinen Raum für Vergebung da. Wir müssen lernen, was in Matthäus 18 geschrieben steht, wo Jesus hat den Jungen gesagt, wenn einer gegen dich sündigt, was sollst du tun? Du sollst als erstes mit ihm unter vier Augen reden, mit der Absicht, ihn zu gewinnen und ihm zu helfen, seine Schuld zu sehen. Wenn das nicht klappt, dann nimmst du zwei oder drei andere Freunde. Wenn das nicht klappt und er auf euch nicht hört, dann erzählt es der Gemeinde und die Gemeinde soll versuchen, ihn von seinen Sünden zu überzeugen, aber immer mit der Absicht, ihn zu gewinnen. Und dann zum Schluss fragt Petrus, nachdem Jesus das ihnen erzählt hatte, der sagte, okay, Jesus, aber wie oft soll ich ihm vergeben? Weil er hat verstanden. Das Hauptproblem ist, wenn der andere sich entschuldigt. Dann bist du dran. Das ist wie beim Tennis spielen. Du schlägst den Ball auf der anderen Seite und dann kommt der Ball zurück. Und wenn du mit jemanden mit seiner Sünde konfrontierst, da hast du den Ball ihm geschlagen. Und jetzt wartest du auf seine Reaktion. Und wenn er richtig darauf reagiert und sagt, du hast recht, bitte, tut mir leid, dann ist der Ball wieder bei dir. Und du musst ihm vergeben. Und Petrus hat verstanden, das ist das, was schwierig ist. Das Konfrontieren, das kann man von alleine tun. Aber ihn dann nachher zu vergeben, das ist schwierig. Und er sagte, wie oft soll ich ihm vergeben? Siebenmal? Er meinte, das wäre sehr großzügig. Aber Jesus hat eine andere Definition von der Großzügigkeit und Vergebung. Ich möchte noch einmal ein sehr gutes Zitat aus diesem Buch vorlesen. Von Seite 94 und 95. Den Weg der Liebe zu wählen bedeutet nicht, dass wir uns nicht mehr verletzt fühlen oder nicht mehr gegen Zorn oder schlechte Erinnerungen kämpfen müssen. Wir fühlen den Schmerz. Trotzdem bedeutet die Entscheidung für den besseren Weg, dass wir in der Kraft und mit der Hilfe des Heiligen Geistes ehrlich mit unseren emotionalen Wunden umgehen. Wir vergeben anderen so, wie uns Christus viele Male vergeben hat. Wir versuchen, die Person zu verstehen, die uns verletzt hat. Und wir erkennen an, dass wir anderen Menschen das Gleiche angetan haben. Wir geben zu, dass wir uns schlecht verhalten und selbst bemitleiden und unversöhnliche Herzen haben. Wir sehen Dinge aus Gottes Perspektive und wir lehnen es ab, weiterzukämpfen. Wir beten und gehen auf den anderen zu, um die Beziehung zu heilen und wieder herzustellen. Die Bibel enthält viele Geschichten von der Macht der vergebenden Liebe. Als David hörte, dass König Saul, der schon viele Male versucht hatte, ihn zu töten, im Kampf gestorben war, klagte er und weinte und fastete bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan. David war über Sauls Tod nicht schadenfroh, auch wenn die meisten Menschen in Davids Situation vor Freude getanzt hätten. Am Kreuz betete Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus, der erste christliche Märtyrer, betete auch um Vergebung für seine Mörder: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und Paulus, der Kapitel 13 geschrieben hat, war dabei, als Stephanus diese Worte gesagt hat. Der hat sich nämlich in seinen Tod eingewilligt zu der Zeit. Auch andere Gläubige sind gute Vorbilder für die Macht der vergebenden Liebe. Und dann gibt er Beispiele hier. Aber das wollte ich betonen. Es ist ein Kampf. Die Wunden sind da. Du kannst nicht, es gibt keinen Schalter im Körper, dass man klick und alles ist vorbei. Wenn jemand etwas sagt, das uns verletzt, es ist nicht morgen vorbei. Selbst wenn wir das durchsprochen haben, selbst wenn wir uns entschuldigt haben und so weiter, die Wunden sind noch da. Und es dauert, bis sie geheilt werden. Aber wir müssen uns danach streben, dass sie geheilt werden. Warum? Weil wir das Gleiche anderen angetan haben. Und wir wollen, dass Gott uns vergibt. Es wäre unlogisch, wenn wir nicht bereit wären, das für andere zu tun, was Gott ständig, jeden Tag neu für uns tut. Das wäre böse. Die letzte Eigenschaft der Selbstliebe, die wir hier in unserem Text sehen, ist, es steht, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Als Kind habe ich manchmal Gespräche von Erwachsenen mitbekommen. Und manchmal im Gespräch haben sie erzählt von dem, was so und so passiert ist. Und manchmal sogar mit Freude im Herzen, weil manchmal war der so und so nicht sehr beliebt. Und öfters haben die anderen, die zugehört haben, gesagt, he got what he deserved. Das heißt, er hat das bekommen, was er verdient hat. Oder sie sagen, er hat es wohl verdient. Und auf diese Art und Weise freut man sich, dass dieser Menschen, der dir gegenüber nicht immer freundlich gewesen ist oder deine schwierige Natur hat, man freut sich, dass er endlich hatte das bekommen, was er bräuchte, was er nötig hatte. Aber meine Mutter hat öfters genau andersrum reagiert. Sie hat öfters gesagt, ich denke, dass wir für ihn beten sollen. Seht ihr den Unterschied? He got what he deserved. Er hat das bekommen, was er verdient hat. Oder ich glaube, wir sollen für ihn Liebe beten. Das ist der Unterschied zwischen Selbstliebe und Liebe. Paulus, seine Definition der Liebe und der Selbstliebe hier in 1. Korinther 13 ist kein Gedicht. Es ist kein Hohelied der Liebe. Die Worte hier vermitteln das Bild eines Dieners und nicht eines Königs. Hier ist das Bild eines Menschen, der Dreck unter den Fingernägeln hat und Hornhaut auf den Händen. Aber dieser Mensch hat ein Lächeln auf seinem Gesicht, denn er kennt die Freude seines Herrn. Sein Herz ist so mit dem Herzen seines Herrn Jesus verbunden, dass er wie Jesus sagen kann, geben ist seliger als nehmen. Als Schlusswort möchte ich euch bitten, Apostelgeschichte 9 aufzuschlagen und ein großartiges Beispiel zu betrachten. Wir wollen einen Menschen betrachten, der anderen dienten. Apostelgeschichte Kapitel 9, wir lesen ab Vers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nicht nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf, und er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Ich möchte was betonen hier. Ihr kennt, meine Frau näht sehr gerne, und sie hat sämtliche Maschinen da und sie ist blitzschnell. Sie kann mir eine Hose in einem Tag machen. Aber damals war das nicht so. Damals hat das lange gedauert, etwas zu nähen oder Kleidung zu machen. Das wurde mit der Hand gemacht und es hat lange gedauert. Es war sehr zeitintensiv. Und wir sehen hier, dass Dorcas das für viele Witwen getan hat. Die Witwen hatten diese Frau Dorcas so geliebt und sie haben bitterlich geweint, als sie starb, weil sie sie so sehr geliebt hat. Wir sehen hier eine liebevolle Frau. Sie war so beliebt. Warum? Weil sie das Ihre nicht suchte.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.